Dankeschön. Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch und schön, dass wir einander haben und vor allem schön, dass wir Gott haben, dass wir Jesus haben, dass wir den Heiligen Geist haben. Ja, und dass wir in der Gemeinschaft der Heiligen sein dürfen, einfach präsent sein, wo der Herr Jesus ist. Mein Thema ist heute, lebe ein gottgeweihtes Leben. Denn unser Leben muss sich lohnen, denn wir sollen nicht brach leben, einfach nur dahin plätschern. Und ich predige diese Woche und dann auch die nächste Woche noch. Ja, wie lebt man glücklich, erfolgreich, gesegnet? Und wenn du immer Jesus bei dir hast, bist du immer gesegnet. Lebe ein geweihtes Leben. Es gibt Zeiten, in denen unser hingebungsvolles Leben aus vielen Gründen schmales lau ist, fad ist, träge ist und was weiß ich. Ich möchte dich ermutigen, an diesem Sonntagmorgen werde brennend im Geist. Halleluja, dass du aufstehst und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und dann fängst du Bäume auszureißen. Lebe ein geweihtes Leben. Und da kostet etwas. Bei vielen Menschen scheint Bibellesen eine große Pflicht zu sein. Ich muss die Bibel lesen. Nein, in der Bibel heißt es einmal von einem Mann, ich habe das Wort Gottes gefunden, wie eine große Beute, wie eine große, ja, Sache, ein großes Erbe gewonnen, ja, wie, als wenn man im Lotto gewonnen hätte. Stell dir mal vor, du gewinnst im Lotto. Da wirst du auch brennend im Geist sein, da wirst du jubeln und jauchzen. Was kann ich mit diesem Geld alles anfangen? Ja, bei vielen Christen ist das Leben nur noch lau und träge und schwach. Die Liebe zu Gott lässt langsam aber sicher nach. Und ich möchte, ja, Feuer schüren, verstehst? Pusten und anblasen, verstehst du, damit die Flamme wieder groß wird. Wir fühlen uns manchmal, ja, ganz besonders im geistlichen Leben so im Trott. Unsere Seele funktioniert nicht richtig. Wir brauchen Attraktion, irgendwas Besonderes. Nein, wenn du hier ein Innenleben hast, dann bist du glücklich, ausgeglichen, happy. Du bist immer high, verstehst du, als wenn du Drogen genommen hättest. Doch viele Christen fühlen sich im geistlichen Leben im Leerlauf, verstehst du, immer der gleiche Trott. Morgens aufstehen, frühstücken, ins Geschäft gehen und dann vielleicht arbeiten bis 5 Uhr, dann ist Feierabend und dann geht man nach Hause, guckt man noch einen Film an oder was weiß ich noch. Verstehst du, das ist ein Trott und wir möchten aus dem Trott rauskommen durch die Gnade Gottes, dass wir wieder brennend im Geist werden. Das ist mein Anliegen und mein Gebet heute Morgen. Die Zeiten des Abgeschiedensein und Abgestandensein können manchmal so frustrierend sein. Was habe ich vom Glauben? Was habe ich vom lieben Gott? Was habe ich vom Bibellesen? Was habe ich von der Gemeinde? Was habe ich vom Gebet? Das bringt mir nichts, verstehst du? Das weiß ich schon alles. Ich bin schon 20 Jahre Christ oder was weiß ich, wie lange ich schon bin, verstehst du? Und was bringt mir das alles? Ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben, nicht schwach zu werden. Und manche, die schwach geworden sind, die fragen sich, was läuft in meinem Leben falsch? Warum fühle ich mich so steif? Warum bin ich so in einem Trott? Warum komme ich nicht da raus? Wie kann ich diesen Teufelskreis durchbrechen? Wahrer Erfolg stellt sich ein, wenn du ein geweihtes, ein hingegebenes Leben fühlst. Egal für was, ob für Gott oder für den Teufel oder für die Politik, für irgendeine Sache, fürs Geschäft, fürs Geld. Ohne Hingabe hast du keinen Gewinn. Wir gewinnen nur, wenn wir hingeben. Wenn wir unser Leben, ja, unsere Zeit, unsere Entscheidungen und so weiter mit Gott übereinstimmen, wir werden siegreich sein. Ich und der Herr. Wir gehen durch dick und dünn. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Das ist ein gottgeweihtes Leben. Mit Gott. Wer ist dieser unbeschnittene Goliath dort, der so das Volk Gottes lästert? Der Teufel lästert die Kinder Gottes. Schau doch die Christen an. Die nehmen ja ab. Die nehmen wir ab. Die werden immer schwächer und kleiner und weniger. Die kleine Herde. Ja, wenn wir ein höheres Ziel in unserem Leben haben, dann werden wir brennend im Geist. Wenn ich weiß, ich kann was gewinnen, da investiere ich auch alles, da gebe ich auch alles. Ja, aber leider Gottes hat bei vielen Christen der Eifer für Gott nachgelassen. Corona hat gute Arbeit geleistet, dass die Leute nachgelassen haben mit Eifer für den Herrn, mit Feuer im Geist. Ich fürchte nicht den Islam. Vergiss das alles. Ich habe keine Angst vor Kommunismus oder all diesen Dingen. Weißt du, wovor ich Angst habe? Vor den lauen Christen. Die sind viel schlimmer als der Islam. Weißt du, wenn wir brennend sind, dann kommen wir mit dem Islam, mit dem Buddhismus und Kommunismus und was weiß ich, sehr gut aus. Ja, wir müssen Pep und Feuer haben. Denk an die Sendschreiben. In Offenbarung Kapitel 3, da heißt es, du bist lau geworden. Und wenn du lau bist, werde ich aus meinem Mund sprechen. Wir haben in Deutschland zu wenig Christentum. Wir haben Kirchen, wir haben Pastoren, wir haben, was weiß ich, Bibelschulen, unsere Universitäten, die Theologie lehren. Aber was wir nicht mehr haben, sind brennende Christen. Seid brennend im Geist. Der Schaden kommt heute für die Kirche nicht von außen, sondern durch die lauen Christen. Wo sind die ganzen Betbrüder und Betschwestern? Wo sind die ganzen Gläubigen, die für den Herrn stehen und für den Herrn sogar in den Tod geben? Ein Christ, habe ich irgendwo gelesen, damals beim Spörtchen war es, glaube ich, der hat gesagt, ein Christ muss jederzeit können beten, Zeugnis geben und sterben. Drei Sachen, das sollte jeder Christ sein. Aber wo sind diese Christen geblieben? Die Atheisten sind manchmal Gott näher als manche Berufschristen. Viele Christen sind abgemagert, geistlich unterernährt oder fehlernährt. Da beschäftigen sich mit allen möglichen Sachen, Humanismus und helfen anderen Menschen. Aber die Seele, wie geht's der Seele? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Obwohl manche hunderte Predigten verschlingen und die Leute, die hören sogar 3 bis 4 Predigten am Tag irgendwo, verstehst du, die können gar nicht genug Predigten bekommen. Ist alles schön und gut, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Aber wenn du nicht daran arbeitest, weißt du, lieber höre ich einen Satz und das verdaue ich, das verarbeite ich und da erreiche ich was. In Psalm Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, wir sollen Lust haben am Gesetz des Herrn und wir sollen darüber nachdenken, Tag und Nacht. Das ist brennendes Christentum, dass wir anfangen, Tag und Nacht über das Wort Gottes nachzudenken, uns Gedanken machen, sich bewusst machen, was hat er gesagt, was will er, ja. Und dass wir nicht alles vergessen, verstehst du, nach Hause gehen und wir wissen nicht mal, was gepredigt war. Ich komme aus der Kirche, war irgendwo unterwegs und irgendjemand hat anders den Gottesdienst gemacht, bei mir in der großen Kirche. Dann komme ich nach Hause und da kommt eine Person raus und sagt, wie war's? Das war wunderbar, wir sind gesegnet worden. Und dann habe ich gefragt, was hat er gepredigt? Du, das kann ich nicht mehr erinnern, verstehst du, was wurde da gepredigt? Was nützt es, wenn ich rausgehe und weiß, es war gesegnet, es war wunderbar, es war herrlich, aber ich weiß nicht, was gepredigt worden ist? Was soll ich machen? So, es reicht nicht aus, eine Predigt zu hören, sondern wir müssen darüber nachdenken, was man gehört hat, verinnerlichen, verarbeiten, meditieren darüber. Sonst erreicht es nichts, sonst bewirkt es nicht. Es gibt so viele magere Christen, die sind nur noch Haut und Knochen geistlich. Ja, obwohl sie viel hören und so viele Predigten verschlingen in aller Liebe. Sie werden immer blasser, nie besser, aber nie dicker auch, verstehst du, nie fetter. Wir Christen sollen zunehmen im Werk des Herrn, im Geist, im Glauben, dass Gott immer mehr an uns arbeitet. Sie werden nie stärker, nie siegreicher. Immer wieder, oh bitte betet für mich, ich brauche die Gnade Gottes. Nein, wir brauchen nicht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes haben wir einmal empfangen und dann, wir schießen los. Und wir arbeiten für den Herrn. Weißt, so viele hören Haufen Predigten, aber das verändert sich bei ihnen nicht. Immer der gleiche Trott. Verstehst du, immer das Alte. Es bleibt alles beim Alten. Also, ich habe mich angewöhnt in meinem Leben, wenn Gott zu mir spricht, sprich sofort umzusetzen, dann morgen habe ich es wieder vergessen. Ja, und ich muss sofort aktiv werden. Und sonst bleibt alles beim Alten. So. Und so viele Christen werden nicht gesund, weil sie das Wort Gottes nicht verschlucken, verarbeiten, dass es nicht in die Zellen reingeht, verstehst du? Dein Wort ist wie eine große Beute. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wo sind die gesunden Menschen? Die meisten Christen sind krank. Die brauchen einen Arzt. Die rennen mehr zum Arzt als ins Gebet, in die Gebetskammer. Wenn du Probleme hast, geh in die Kammer, mach die Tür zu und bete. Und der ins Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Das ist Hingabe. Das ist Hingabe. Viele wachsen nicht mehr, sind alles Lilliputaner geworden. Ja, Zwerge. Sie meditieren nicht mehr über das Gehörte. Lies mal Josua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Denk über das Wort Gottes Tag und Nacht und dann wirst du siegreich sein. Da wird dir niemand widerstehen dein Leben lang. Kein Virus, keine Seuche, kein Politiker, nichts. Niemand wird dir widerstehen, wenn du Tag und Nacht mit dem Wort Gottes lebst, mit dem Gottes Wort verheiratet bist. So viele meditieren nicht mehr über das, was sie gehört haben. Ja, was hat er gehört? Weißt du, die hören und dann geht's wieder im anderen Ohr wieder raus, was sie gehört haben. Es war wunderbar. Wir waren gesegnet. Ja, was nützt es, wenn ich gesegnet bin und nichts davon habe? Ich will Fleisch am Knochen haben. Ja, Wort Gottes ist wie eine Beute. Ja, wir sollten wieder anfangen, Gott zu bitten. Und in der Bibel heißt, wer Weisheit mangelt, wer Kraft braucht, wer Salbung braucht, wer das und jenes braucht, der bitte den Herrn. Bitte Gott um Verständnis, um geöffnete Augen, geöffnete Ohren, dass wir wieder hören, dass wir erleuchtet werden. Und das kommt nicht ohne Hingabe. Ja, dass Gottes Sache belebt wird in unserem Leben. Werde brennend im Geist. Gegen Lauheit hilft nur eines, Hitze. Hitze. Verstehst du? Nicht jetzt, wir müssen frieren für den Frieden, für die Demokratie oder was weiß ich. Nein, Hitze. Werde heiß im Herrn. Mach Bewegung. Mein Vater, also wir haben auch manchmal kalte Zeiten gehabt. Und mein Vater hat gesagt, wie wird man warm? Man muss so machen. Verstehst? Ja, und einfach zusammenschlagen, die Arme zusammenlegen, was unternehmen und was tun, da wirst du heiß im Herrn. Ich bete und ich bete für die Gemeinde, ich bete für die Christen, die das Wort Gottes gehört haben, schon in meinem Dienst. Herr, begeistere deine Kirche wieder ganz neu, deine Gemeinde und fang bei uns an, bei mir. Herr, fang bei uns an, dass wir heiliger werden, dass wir demütiger werden, dass wir barmherziger werden, dass wir doch liebevoller werden. Ja, wir sollen dem Herrn näher kommen, Geschwister. Das ist mein Anliegen heute Morgen. Ja, wir sollten einfach ein geweihtes, gottgeweihtes Leben leben. Elia steht auf dem Karmel dort oben und der Ahab und versammelt die ganze Gesellschaft. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Und das ist das Problem hier in unserer Gesellschaft. Das Volk Gottes hinkt auf beide Seiten. Für Jesus ja, aber für das Geld, für Materialismus, für was weiß ich noch alles, da sind wir auch noch da. Ja. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Und dann Elia baut dem Herrn ein Altar und er macht dem lieben Gott noch extra schwer, dass dieses Feuer sich nicht entzündet. Er betet für Feuer vom Himmel. Lieber Gott, sende Feuer vom Himmel. Und dann nimmt er ein paar Krüge Wasser und begießt den Altar, das Opfer und das Holz, dass es sich ja nicht von selbst entzündet. Ja, Gott, er hat dem Herrn lieber schwer gemacht, dass niemand sagt, ja, das hat sich von selbst entzündet, die Hitze war so groß, der Blitz hat eingeschlagen. Er hat das Opfer mit Wasser getränkt und mir gefällt solch eine Kühnheit. Halleluja, so ein kühner Mensch hier. Gott lief Gebete, die Gott herausfordern. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Und dieser Elia hat nur 54 Worte in seinem Gebet nach meiner Übersetzung gebetet und das Feuer fiel und verzehrte das Opfer und verzehrte sogar die Steine. Und die Bibel sagt, und das Feuer leckte sogar die Steine auf. Wie eine Atombombe fiel das Feuer von dem Himmel. Elia wollte, dass Gott das Feuer anzündet. Nicht er und nicht Zündholz oder Feuer. Halt irgendein Feuer, das entzündet wird. Nein, das Gott selbst soll entzünden. Und Gott ist ein Gott, der mit Feuer antwortet. Der Gott, der nicht mit Feuer antwortet, ist ein Waschlappen. Der kann nichts, der ist nichts und der wird auch nichts. Aber unser Gott ist ein Gott des Feuers. Herr, lass dein Feuer fallen in die Christenheit, hier in Deutschland, Europa und in der ganzen gesamten westlichen Welt. Und dieser Elia wollte auch kein fremdes Feuer, kein seelisches Feuer, durch Begeisterung, durch Rummel, durch Lautstärke oder menschliches Feuer. Nein, Gott soll sein Feuer fallen lassen. Und es ist ein anderes Feuer, ja, etwas Übernatürliches, dass sogar die Steine aufgeleckt werden und vom Altar nichts mehr übrig bleibt. Und das ist geweihtes Leben, dass von dem Altar, was wir Gott gebaut haben, nichts mehr übrig bleibt. Nur noch in Gott gehen wir dann auf, im Rauch. Das ist echte Hingabe. Viele dienen Gott, aber nur aus Begeisterung, ja, aus vielen Gründen, vielleicht nur fürs Geld, vielleicht nur zur Unterhaltung oder weil sie nichts anderes können. So viele Prediger, Pastoren, die irgendwo rumlaufen hier in der Gegend, die dienen Gott, weil sie nichts anderes können. Die haben zwei linke Hände. Ja, in aller Liebe, ich kritisiere hier. Warum? Deshalb passiert so wenig, weil wenig Berufene unterwegs sind, wenig hingegebene Menschen unterwegs sind. Ja, die dienen Gott vielleicht aus Ehrgeiz, aus Anerkennung oder was auch immer sein mag. Und da, weil es die Kirche das verlangt oder sie Angst vor der Hölle haben. Ich habe keine Angst vor der Hölle. Da werde ich schon überleben, wenn ich dorthin kommen würde. Aber ich komme dort nicht hin. Ich weiß, ich trachte nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und ich weiß, wenn ich alles gebe, werde ich auch alles bekommen. Wenn ich nichts gebe, wird auch nichts auf mich zukommen. Ja. Das Ziel unserer Hingabe muss Gott allein sein. Oh Herr, ich will dich preisen. Ist Gott Gott? Herr, lass Feuer fallen. Und wenn der Baal Gott ist, wenn der Baal was kann, dann soll er Gott sein. Ja. Wir sollen radikal sein und das ist, was fehlt. Die Hingabe kommt, sobald wir radikal werden. Ganz für den Herrn oder ganz für den Teufel. In aller Liebe. Wir müssen uns entscheiden. Im Leben der Gläubigen ist das Beten das Wichtigste. Nicht nur die Predigt hören, sondern auch das Beten. Ohne Gebet läuft nichts in unserem Leben. Gottes Problem ist heute nicht der Islam, nicht der Kommunismus, nicht der Liberalismus, nicht der Modernismus. Das Problem ist, Gottes Kinder beten nicht mehr. Die Fundamentalchristen, die alles wissen von der Bibel, die beten nicht mehr. Die machen den Mund nicht mehr auf. Ja, wenn mein Volk singt und lobt und preist und betet, dann will ich Feuer vom Himmel schicken, hat Gott einmal gesagt. Gottes Problem sind die toten Christen. In der Offenbarung 3, Vers 16 habe ich vorhin noch zitiert die Stelle, weil du so lauwarm bist, nicht kalt, nicht warm, nicht heiß, verstehst du? Ja, so lauwarm bist, werde ich weder kalt noch heiß, werde dich aus meinem Mund speien. Gott liebt Radikale. Gott liebt Radikale, Entschiedene, die aufs Ganze gehen, alles oder nichts. Und weil die meisten Menschen weder noch sind, verstehst du, weder das eine noch das andere. Also lieber ist mir ein Gottloser, ein Atheist, ist mir viel lieber, also Scheinheiliger, so wischiwaschi Christ. Ja, der nicht leidenschaftlich ist, der nicht heißblütig ist. Ja, der kein Feuer, kein Pep haben, keine Vision mehr hat. Das Volk geht unter, steht in meiner Bibel, wenn es keine Vision ist. Hab eine Vision für dein persönliches Leben. Das will ich unbedingt erreichen. Ich will noch morgen dorthin kommen. Diese Generation, meine Lieben, ist eine untergehende Generation. Dieser Generation fehlt das Feuer. Pass auf, was da noch kommt. Die kleben sich auf der Straße fest und was weiß ich, was sie alles machen. Wir sind die letzte Generation, sagen sie und verkündigen. Und da sind sie auch. Schau, Pfingsten an die Leute. Was passierte dort? Petrus und die Elf treten auf. Und die erschütterten die Menschen. Brüder, Schwestern, was müssen wir tun, dass wir gerettet werden? Tut Buße, bekehrt euch, lasst euch taufen und so weiter. Und dann wird das das Übrige der liebe Gott machen. Wir müssen unsere geistliche Ohnmacht erkennen und da rauskommen aus dieser geistlichen Ohnmacht. Ja, was, wir können nicht gegen die Politik machen. Ja, du sollst gegen die Politik beten, die gottlos ist, die geistlos ist. Ja, die meisten Politiker hier, die im Parlament sitzen oder in der Regierung sitzen, sind aus der Kirche ausgetreten worden, mit Gott nichts zu tun haben. Verstehst du? Aber eine Hochzeit da auf Sylt irgendwo, da wollen sie in die Kirche getraut werden, da sogar ein Bischof sich geweigert hat. Ich traue die Leute nicht, verstehst du? Ja. Aber in der Kirche traut nur zum Schein, damit man mal weißes Kleid anziehen kann und damit man mit dem Flugzeug herfliegen kann. Was auch immer ist. Ja. Wir haben den Heiligen Geist betrübt, Geschwister. Wir haben den Heiligen Geist betrübt. Wir leben in einer kultivierten, unglaubensvolle Welt. Ja, wir sind im Zwielicht, verstehst du? Wir sind nicht das richtig, wir das nicht. Wir sind grau, verstehst du? Graue Katzen, verstehst du? Im Zwielicht, wenn es dunkel ist, so in der Dämmerung ist, da weiß man nicht genau, ist es schwarze Katze oder weiße Katze. Graue Katzen sind wir. Gott will uns ausspucken und Gott hat die Gemeinde in Ephesus, an die hier diese Sendschreiben geschrieben wurden, ausgespuckt. Weil du weder das noch das bist, du machst viel, du hast viel Tamtam, du hilfst armen Leuten, du hilfst denen und du hilfst denen, aber das nützt nichts, dein Herz ist nicht an der richtigen Fleck. Ja. Und seitdem gibt es in der Türkei keine christliche Gemeinde. Wenn es welche gibt, dann ist nur von den Ausländern, Amerikanern oder was auch ich, aus was, welchen anderen auch noch, verstehst du? Aber im ganz Nordafrika, gab es blühende Gemeinden, bis nach Karthago, River, verstehst du, gab es lebendige Gemeinden, und Gott hat den Leuchter weggestoßen, weil sie nicht im Feuer waren. Wenn wir nicht brennen, kommt die Feuerwehr, kommen die Moslems, kommen die Kommunisten, verstehst du, und die machen das, die gehen aufs Ganze. Ja, mir gefallen Leute, die aufs Ganze gehen, alle anderen kann ich vergessen, alle anderen interessieren mich auch gar nicht. Ja, der bekannte russische Autor Leo Tolstoi hat einen Roman geschrieben und sagt, hier diese Anna Karenina, da lässt sie mit diese Frau reden. Alle glücklichen Familien ähneln einander. Alle glücklichen Familien, alle geistlichen Christen ähneln einander. Und doch tun die unglücklichen Familien, die sind auf ihre Art unglücklich, jeder auf seine Art, verstehst du? Aber die wahren glücklichen Familien, Christen ähneln einander, die sind brennend im Geist, die beten, die fasten, die geben, die gehen und was weiß ich, was sie alles machen. Und die anderen, ja, heute ist schlechtes Wetter, Glatteis, verstehst du, heute regnet und das nächste Mal ist zu heiß wieder in die Versammlung zu gehen, was weiß ich. Der Petrus da oben kann das Wetter gar nicht richtig regulieren. Den einen ist so heiß und den anderen ist so kalt. Und ich habe entdeckt, was die meisten gemeinsam haben, die Glücklichen, sie haben gelernt, die Schwächen anderer zu tragen. Hingegebenes Leben ist, dass ich den anderen trage, dass ich für den anderen da bin, dass ich den anderen liebe, dass ich dem anderen vergebe. Ja, und vergesse natürlich auch, auch wenn sie meinen Gockel aufgegessen haben. Ich vergesse es, lass es. Guten Appetit. Ja. Ja, und sie achten viel mehr auf das Gute als auf das Schlechte, weil die meisten Leute sehen nur schlechte Sachen, ja, den Punkt oder irgendwo auf dem weißen Blatt, aber die sehen nicht das weiße Blatt, was für Möglichkeiten da sind. Da sind die hingegebenen Leute, die sagen, ja, mit meinem Gott kann ich was tun. Eine Schuhfirma aus Amerika, die wollte ihr Geschäft erweitern, und da haben sie gesagt, also wir sollen die Afrikaner mal sehen, wie die leben, haben die Schuhe, und dann ist einer nach Afrika geflogen, hat die Afrikaner gesehen und hat gesehen, die laufen alle barfuß, dann ist ins nächste Flugzeug gestiegen, ist nach Hause geflogen, hat gesagt, die brauchen keine Schuhe. Und irgendwie in der Zeit liest er auch so einen Innendienst, aus dem Innendienst ein Sachbearbeiter den Fall, sagt er, die haben keine Schuhe, dann stellt er einen Antrag, ich fliege nach Afrika und will mal sehen, ob wir dort nicht einen Markt hätten, ob man dort nicht Geschäft machen könnten. Und dann steigt er ins Flugzeug und dann sieht, die laufen alle barfuß, und dann steigt er auch wieder ins nächste Flugzeug, fliegt zurück zu der Firma und verkündigt, die sind alle barfuß, die brauchen unsere Schuhe. Ja, verstehst du? Wenn du keine Vision hast, du wirst kein Geschäft machen, auch nicht finanziell, auch nicht beruflich, auch nicht familiär, mit gar nichts. So, die Glücklichen, sie haben was gelernt, die Unglücklichen dagegen, da nörgeln sie, kritisieren es, ja, das bringt nichts, verstehst du, die haben keine Schuhe. Ja, die glücklichen Familien und die glücklichen Christen und so weiter, die hegen keinen Groll, keine Bitterkeit, die lassen sich nicht kränken. Hingegebenes Leben ist, ach, hier rein und da raus, trag dir nichts nach, ich verschluck alles. Ja, auch wenn es weit zurückliegt, ich lasse es liegen. Die Araber, also die Moslems, die sagen, wenn du den Hund begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz, dass du nicht bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Knatsch, bei der nächsten Krise den Hund wieder rausholst. Hier liegt er, guck mal, der Schwanz guckt raus. Es gibt so viele unglückliche Menschen, die sagen, ja, aber wir, und wenden dann ein, sie wissen nicht, wie ich verletzt worden bin. Ja, hingegeben Menschen, die werden verletzt, verwundet, ja, die verlieren vielleicht einen Körperteil, aber die machen weiter, die lassen sich da nicht stören. Ja, sie wissen, es ist schrecklich, aber sie lassen sich nicht erschrecken. Fürchtet euch nicht, heißt es in der Bibel. Wir müssen lernen, und das ist Hingabe, durch dick und dünn zu gehen. Komme ich um, so komme ich um, ich gehe. Wie die Esther oder wie die Judith, haben wir die Woche auch gehabt. Vielleicht haben beide recht, vielleicht auch keiner. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist schwierig zu missionieren. Und sag mir, wo ist es leicht zu missionieren? Ja, in Deutschland ist es schwierig, in Afrika ist es schwierig, in Asien ist es schwierig, in Amerika ist es noch schwieriger. Die sind alle nur noch materialistisch eingestellt. Es gibt unterschiedliche Kränkungen noch nebenbei. Und die eine Kränkung und ist tiefer, die andere nicht so tief. Aber das ist vollkommen egal. Weitermachen. Mir ist ja doch aufgefallen, dass wir unser Ärger oft rechtfertigen. Mensch, ärgere dich nicht. Ein hingegebenes Leben ist, dass du dich über nichts mehr ärgerst. Bist gestorben. Was willst denn du? Verstehst? Bist ja tot. Dich gibt's ja nicht mehr. Warum willst du dich noch ärgern? In einer alten wallischen Legende wird erzählt aus dem 13. Jahrhundert, da ist ein Prinz übers Land gegangen, und eines Tages kommt er nach Hause und entdeckt, als er nach Hause kommt, der Hund hat an der Schnauze Blut, da läuft ein Blut runter, verstehst du, an der Schnauze und so weiter, und das Blut tropft runter, er war so entsetzt, verstehst du, als er das sah, und geht schnell ins Kinderzimmer, und er sieht, das Kinderbett ist umgeworfen und das Kind ist nicht im Bett, jetzt hat er gedacht, der Hund hat das Kind aufgefressen, ja, die Wiege umgeworfen und keine Spur vom Sohn. Wutentbrannt zog der Prinz sein Schwert und tötete den Hund. Und gleich darauf hat sein Sohn aus irgendwas einer Ecke geschrien und sagt, Papa, Papa, Papa. Das Baby war noch am Leben. Und neben dem Kind lag ein toter Wolf. Verstehst du? Wir beschuldigen manchmal die Fremden, die anderen. Verstehst du? Und du weißt nicht, was richtig und was falsch ist. Keiner weiß es, was richtig und falsch ist. Ja. Und der hatte seinen Hund, seinen lieben Hund, der sein Kind bewahrt hat vor dem Wolf, umgebracht, einfach Kopf abgeschlagen mit seinem Schwert. Das ist eine Legende aus dem 13. Jahrhundert, dort oben. Ja, neben dem Kind lag der tote Wolf. Dieser Hund hat das Kind verteidigt vor dem Wolf. Und du siehst, wir wissen nicht die Hintergründe, die Gründe. Deshalb lebe ein hingegebenes Leben. Ich lebe nur Gott und ich muss Gott Rechenschaft ablegen und sonst niemand. Gott ab und so weiter. Auch wenn du schlecht behandelt wirst. Diese Geschichte ist ein drastisches, anschauliches Beispiel. Das führt mir vor Augen. Mancher Christ weiß nicht, was er tut. Ja. Der Wal ist der Hund, hat das Kind verteidigt, das Baby verteidigt, das Leben gerettet des Kindes und geht an Tatsachen vorbei. Weißt du alles um das Leben anderer Menschen, dass du richtest und verdammst und verurteilst? Nur allein der Himmel weiß es. Nur allein der Himmel weiß es. Deshalb kümmere dich nicht so viel um andere Sachen, kümmere um dich selbst. Hingegebenes Leben ist, ich kümmere mich um mich selbst und jeder Dreck vor der Tür. Jeder muss etwas tun, verstehst du? Da gibt es keinen Heiligen. Ja, und mitunter verkennen manche absichtlich die Fakten, warum einer so ist und so ist. Ich habe aufgehört, Leute zu kritisieren. Selbst wenn es schlimme Leute sind, ja, mich interessieren die Sachen nicht mehr. Weißt du, Gott weiß, warum er so und so ist, was in seinem Leben passiert ist. Wir wollen lieber unseren Ärger rechtfertigen, so viele Christen machen das. Ja, der Hund hat mein Baby gefressen. Nein, der hat den Wolf getötet, den Teufel. Gegen den Teufel gekämpft, auf welche Art auch immer. Das Böse muss ausgerottet werden. Dazu ist unser Leben da. Wir sind hier auf dieser Welt, gegen den Teufel zu kämpfen. Und nicht gegen die Probleme, gegen den Teufel. Manchmal wird solcher Groll, Monate und Jahre lang, was manchmal so Leute haben, sind verbittert. Ja, halten fest an ihrem Groll, Jahrhunderte sogar, und nehmen mit ins Grab. Und vererben sogar weiter an die nächste Generation. Das ist schlimm. Leb ein hingegebenes Leben, dass du sagst, ich lasse alles los, mir ist alles unwichtig, so Nebensache. Ja, das ist passiert, das ist wahr, das kann man nicht verleugnen. Lebe ein gottgeweihtes Leben. Ein Vater konnte seinen Sohn nicht verzeihen, eine Geschichte, die irgendwo passiert ist. Und der Sohn ist vom Weg abgewichen, hat genau das Gegenteil getan, was der Vater wollte. Ja, und der Junge hatte Freude, als er dann 18 volljährig war, dass er dem Vater weglaufen konnte. Und er tat vieles, was die Erwartungen seines Vaters nicht entsprachen. Er ging weg. Ich sag, Papa, vergiss die ganze Geschichte. Und das führte zu Bruch in der Familie zwischen Vater und Sohn. Und sobald der Junge konnte, verließ er das Elternhaus und kehrte nie mehr zurück. Der Vater hat immer wieder probiert, den Jungen zu erreichen, aber der Junge hat immer aufgelegt, wollte mit dem Vater gar nicht sprechen. Er fühlte, der Vater dachte oder hat versucht zu erklären, ich meine doch richtig, ich meine doch gut mit dir und. Aber der Sohn sagte, Papa, das will ich nicht. Verstehst du? Und du musst manchmal Leute laufen lassen, wenn sie nicht wollen. Auch das gehört dazu. Lass doch, verstehst du? Auch das gehört zum hingegebenen Leben. Ich liste nur ein bisschen auf, dass du weißt, was und wie ein hingegebenes Leben aussieht. Lass doch laufen. Der Vater vom verlorenen Sohn ließ den Jungen gehen. Junge, ich zahle sogar dein Erbe dir aus. Geh. Kenn die Welt kennen. Du solltest die Welt kennenlernen, was das ist. Und jedenfalls war die Familie damals entzweit, unglücklich, weil der Vater und der Sohn nicht nachgegeben haben. Wenn zwei Böcke zusammenkommen, verstehst du, da knallt es und knatscht es, weil sie nicht verzeihen konnte. Zu einem hingegebenen Leben gehört dazu, dass einer dem anderen vergibt. Ich habe Fehler, du hast Fehler, wir haben Dreck am Stecken, er hat Dreck am Stecken und wir müssen vergeben, denn wir müssen eines Tages vor Gott stehen. Und deshalb, zu einem hingegebenen Leben gehört Vergebung, dass du nicht drüber nachdenkst. Und deshalb hat der Herr Jesus einmal in einer Geschichte gesagt, wenn du dein Opfer bringst, wenn du dein Altar baust und merkst, da stimmt was nicht, da ist irgendwas, dann geh hin und versöhne dich. Und so weiter. Und wenn wir uns nicht versöhnen von dem Schafknecht in dieser Geschichte, wird uns erzählt, dass dann der Herr, wenn er zurückkommt und dieser gute Mensch da, der so viel vergeben wurde, der Witwe nicht vergibt, dann kommt er in die Folterkammer, er wird gefoltert. Und so viele Christen werden gefoltert, weil sie nicht vergeben. Sie sind krank, sind schwach, sind arm, haben Mangel, haben Probleme bis über die Ohren, weil sie nicht vergeben. Und es wird immer noch, die Schraubzwingen wird immer noch fester gedreht. Am Schluss, Hilfe. Da kannst du beten, so viel du willst. Da wird es nicht funktionieren. Leute müssen lernen, vergeben. Ein hingegebenes Leben fängt mit der Vergebung an. Ja, und die Verbitterung muss aus unserem Leben raus. Und wenn wir den Zorn, den Groll und so weiter aus unserem Leben rausschaffen und dann zur Versöhnung übergehen, ja, dann komm, Ach, wir streiten uns nicht darüber, aber die meisten Christen sind Streithammeln in aller Liebe. Ich habe eine Gemeinde in bei Heilbronn da auflösen müssen. Das habe ich mit übernommen. Und da saßen auf der Seite eine Gruppe und auf der Seite Leute, verstehst? Und ich habe mich gewundert, warum sitzen sie so getrennt? Warum reden sie nicht miteinander? Warum gehen sie aneinander vorbei? Und dann kam raus, ich habe die eine Familie befragt, was ist mit der anderen Familie los, weil ihr keine Gemeinschaft habt. Ja, wir haben nach dem Krieg ein Schwein geschlachtet und dann halbiert. Verstehst? Und die haben mehr vom Schwein bekommen als ich. Als wir. Und weißt du, sie haben uns betrogen. Und so viele Menschen leben auseinander, weil sie sich betrogen fühlen, reingelegt fühlen. Und dann sagt der eine Familie, wir haben sogar ein Schwein, denen kaufen wollen und schenken wollen. Die sollen, ja, wir wollen nichts nachtragen, aber die wollten es nicht. Und ich könnte Geschichten erzählen, was ich in meinem Dienst erlebt habe. Wenn Unversöhnlichkeit da ist, da kannst du beten und fasten oder auf alle vier kriechen, wird nichts passieren. In aller Liebe, ich rede radikal, weil ich das erlebt habe. Ich habe in Eppingen evangelisiert, da verteile ich Traktate auf der Straße und da gebe ich einem Mann ein Traktat, ich möchte dich einladen in unser Center. Und dann sagte er, nein. Nein, zuerst fragte er, wer kommt alles hin? Kommt auch der und der hin? Ja, wie gesagt, der kommt auch dahin. Sagte er, nein, danke, ich komme nicht hin. Und dann bin ich abends in der Versammlung und frage den Bruder, da habe ich auf der Straße, ihr habt noch den Namen aufgeschrieben von dem einen, der den Zettel nicht haben wollte und nicht kommen wollte. Dann habe ich gesagt, was ist da bitte, Bruder, los? Der wollte nicht, wenn du da bist, kommt er nicht in die Versammlung. Ja. Und da habe ich irgendwo ein Gespräch arrangiert, dass er zu einem Gespräch kam. Und das stellt sich raus, vor 60 Jahren, also sie waren noch Kinder, da haben sie was in der Apotheke gekauft. Und da wurde der eine betrogen, weil das Geld, das rausgegeben wurde, es nicht weitergegeben hat. Er wurde betrogen. Wegen ein paar Pfennige hat er die ganze Seligkeit aufs Spiel gesetzt. Sobald, und dann hat er mir erzählt, und sobald der in der Gemeinde war, hat er die Gemeinde gewechselt. Und manchmal fragen wir uns, warum sind die Leute so flüchtig und warum fassen sie keine Wurzeln in der Gemeinde, weil da irgendwo was vorgefallen ist, weil sie das nicht vergeben haben und nicht vergeben können. Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit ist eine schlimme Sünde. Und wenn du unversöhnlich bist, wird Gott auch deine Sünde und deine Fehler behalten. Deshalb Hingebung ist, dass ich auf dem Altar lege, alles, was ich bin, alles, Herr, will ich dir weihen. Und man beraubt sich gegenseitig. Und als dann der Bruder das Gespräch war, sagte, warum haben wir uns so gestrangt und gestritten? Beide waren aber gläubig, beide waren Christen, beide waren irgendwelche Gemeinde, verstehst du? Aber sie haben keinen Frieden miteinander gehabt. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Gott möchte die Kluft zwischen einem und dem anderen überwinden. Gott will, dass wir nicht von unseren Gefühlen gefangen sind. Ja, ich bin richtig. Da ist keiner richtig. Auf dieser Welt ist nur Gott richtig und alle anderen sind falsch. Und der Teufel ist doch falscher. Beide waren stolz hier, der Vater und der Sohn und hier die Geschwister. Beide waren stolz und gingen aneinander vorbei. Geschwister, Gott gab uns den Dienst der Versöhnung. Verstehst du? Das ist nicht Evangelisation, das ist nicht Mission, das ist nicht Bibelstudium. Versöhnung, das ist der Dienst, den Gott uns gegeben hat. Und wir müssen lernen, uns zu versöhnen. Ja, lieber lässt man sich bestehlen, lässt man sich zerkratzen, lieber lässt man das und das mit sich geschehen. Ich mache den Dienst der Versöhnung. Gott weiß alles. Er wird meine Wunden heilen, meine Sachen mich entschädigen, was der Teufel mir geraubt hat. So viele Familienbrüche, Gemeindebrüche, Lebensbrüche gibt es da, weil ja Leute nicht bereit sind zu vergeben. Ohne Vergebung gibt es keine Heilung, keine innere Heilung. Ja. Selbst wenn du noch so viele fromme Masken trägst, keine vollkommene Familie und Menschen, ja, sind ohne Sünde. Der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, hat Jesus gesagt bei dieser Ehebrecherin. Jeder macht Fehler, auch ich. Und wir alle leben von der Versöhnung, von der Vergebung. Mit der Vergebung fängt das geweihte, gottgeweihte Leben an. Und alles andere ist für mich Schmarrn. Weißt du, was Schmarrn ist? Das ist bayerisch. So Brei, verstehst du, Schmarrn. Mit der Vergebung fängt alles an. Gott vergibt uns. Und dann müssen wir vergeben. Gott hat mir vergeben. Wie heißt denn Vater unser? Vergib uns unsere Schuld oder Schulden, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Ja, pass auf. Wer mit Jesus leben will, der braucht ein weiches, fleischendes Herz und nicht ein steinernes, verkorkstes Herz. Ja, Mit dem kommst du nicht in den Himmel, in aller Liebe. Ja, meine Botschaft ist heute, verstehe deine Erlösung, lebe ein gottgeweihtes Leben. Unser Leben wird nicht funktionieren, solange wir nicht die Versöhnung praktizieren, in aller Liebe. Wir werden keine Heilung haben, da kannst du beten, da kann der Superstar kommen von Amerika, die dir Hand aufgeben, dich ins Öl tauchen sogar, du wirst nicht gesund werden. In aller Liebe, was so alles gibt. Du wirst kein Glück haben, keinen Erfolg haben und keinen Segen. Deshalb, du musst es im Herzen anfangen, bei dir zu vergeben. Vater, ich vergib. Die Vergebung, die Gott von eines gottgeweihten Lebens fängt in meiner Umgebung an, wo ich bin. Ja, ich muss vergeben. Loslassen, ja. Bei mir selbst, in meiner Umgebung, meiner Familie, meinen Angehörigen. Ich vergebe, die haben mich bestohlen, die haben, was weiß ich, mein Haus angezündet. Ja, was die alles Böses angestellt haben. Vergib. Sammelt feurige Kohle auf ihr Haupt. So steht es in der Bibel, was wir machen sollten, damit wir Frieden haben. Ein glückliches, gesegnetes Leben wird erreicht, wenn wir nach den Lehren Jesu leben, nach dem Plan Gottes. Weißt du, der Plan Gottes ist nicht, dass ich was Besonderes für den lieben Gott tue. Vergiss es. Nein, ich muss das tun, was der Heiland will. Vergib und es wird dir vergeben werden. Liebe und du wirst geliebt werden. Ja, und immer vergebungsbereit sein. Mit der Vergebung steht und fällt unsere Gottseligkeit. Nur die Vergebung verbindet und heilt uns, bringt uns Gott näher. Nicht nur, dass die äußeren Wunden heilen und vor allem die inneren Wunden heilen. Und das ist viel wichtiger. Das gottgeweihte Leben ist ganz einfach. Du musst nur vergeben. Nimm. Und wenn du willst, schau noch Jesus, was er sagt. Wenn du meinen Mantel willst, kriegst du auch meine Hose. Und wenn du das willst, verstehst du, dass ich eine Meile mit dir gehe. Ich gehe sogar mit dir 2 Meilen, wenn es sein muss. Ja, Vergebung ist und Versöhnung ist, dass ich loslasse, die man gebunden hat. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ja, mach das. Dann will Gott auch mit dir nichts zu tun haben. Die Vergebungsbereitschaft ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Dass wir einander willig und freudig und gerne vergeben. Da haben wir Spaß am Vergeben, verstehst du? Ein Merkmal wahrer Christen ist Vergebung. Da kommt der Petrus, Herr, wie viel muss ich meinem Bruder vergeben? Dann sagt der Heiland, halt dich fest, schnall dich an. Du musst deinem Bruder 500 Mal am Tag vergeben. Am Tag 500 Mal. Alle 20 Minuten musst du dem vergeben. Stell dir mal vor. 500 Mal am Tag. Das ist, was der liebe Gott will, dass wir vergeben und versöhnen. Die Menschen suchen Glück und Frieden. Sie leben nicht nach dem Willen Gottes. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lebe den Willen Gottes aus. Ja, nimm die Vergebung für dich an und gib die Vergebung wieder weiter. Lebe das Leben, das Gott uns anbietet. Ja, wir haben 2 Dinge. Zuerst mal unsere Zeit und dann unsere Gaben. Und ich muss mich entscheiden, will ich oder will ich nicht? In dieser Zeit, so lang ich lebe, dass ich vergebe, bereinige die Sache. Die Freiheit habe ich. Ich kann die Sünde behalten. Und deshalb hat der Herr den Jüngern den Schlüssel gegeben des Himmelreichs. Und weißt du, was der Schlüssel des Himmelreichs ist? Wem ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergibt, da werden sie bei euch behalten. Nicht denen anderen. Die laufen weiter. Die Freiheit, unsere Zeit sollten wir verwenden, solange wir noch auf dem Weg sind, solange es noch möglich ist zur Versöhnung. Es steht uns frei, uns die zugeteilte Zeit auszunutzen, auszukaufen. Gib dich hin. Und das ist nicht irgendwie Nervenkitzel, nicht irgendwie etwas Besonderes zu tun. Nein, einfach anders leben. Nicht nur ich, mein und unseres. Dass wir nichts nachtragen. Dass wir nicht unversöhnlich bleiben. Ja, wir entscheiden uns. Ich vergebe. Vergebung ist eine Entscheidung. Sonst gar nichts. Ich entscheide. Doch. Aber dort bei Heilbronn, dieser Gemeinde, die habe ich aufgelöst, habe gesagt, wir haben kein Wachstum, wir werden kein Wachstum haben, kein Gemeindewachstum haben. Solange hier nicht Vergebung stattfindet, wird kein Wachstum geben. Ja, und dann kam eine andere Gemeinde dann nachher später im Ort, ich habe mit diesem Pastor Kontakt gehabt und der hat mit ganz anderen Leuten angefangen, verstehst du, und die Gemeinde ist gewachsen. Eine sehr schöne Gemeinde ist dort geworden in der Neustadt, in dieser Ort, dort wo die Gemeinde war. Für jede Stunde, jeden Tag, jede Minute unseres sterblichen Lebens müssen wir Rechenschaft ablegen. Was war unser Leben? Dieses Leben ist die Zeit, wo wir im Glauben wandeln und uns als fähig erweisen, den Dienst der Versöhnung zu praktizieren. Das ist Hingabe. Ein hingegebenes Leben sieht anders aus als nur beten und was weiß ich, sich bekreuzigen und sich beweihräuchern. Das Gute dem Bösen vorzuziehen, das Richtige dem Falschen und immer wieder versuchen, das Glück des anderen, nicht mein Vorteil, sondern was nützt es dem anderen, was bringt es dem anderen? Und nicht nur Vergnügen, bloßes Vergnügen, ich möchte in den Himmel kommen. Du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht vergibst. All diese Sünden halten dich hier wie Blei auf dieser Erde. Unser ewiger Lohn hängt von unseren Entscheidungen ab, von unserer Hingabe. Ja, wenn wir die Fülle des Lebens haben wollen, müssen wir Prioritäten in unserem Leben setzen. Was ist das Wichtigste? Wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, muss unser Leben Liebe und Harmonie ausstrahlen, dass wir dienen, dass wir unser Leben dem Dienst zur Verfügung stellen. Wir dienen Gott in jeder Form, in jeder Art und Weise. Und wir entsprechen den Anforderungen Gottes, der will das. Und deshalb tue ich. Nur dann wird das Leben gute Früchte tragen. Nur dann werden wir wahres Glück finden. Nur dann. Ja, nur dann. Wenn wir alles, ja, wenn das alles vergeht, werden wir glücklich sein. Herr, wir haben wohlgetan. Verstehst? Was das auch immer heißt, wohlgetan. Und sobald die Lichter erlöschen, die Musik verstummt, die Massen sich auflösen, da vergeht bei den meisten das Glück. Verstehst du? Was war mein Leben? Verstehst? Aber wenn du richtig lebst, und deshalb ist wichtig, entweder richtig zu leben oder gar nicht zu leben. Deshalb fang an, richtig zu leben. Wir haben unser Leben nur als Treuhänder zur Verwaltung. Eines Tages müssen wir vor dem Schöpfer stehen und sagen, Herr, hier bin ich. Und der Herr wird sagen, gib mir das, was ich dir gegeben habe. Und der liebe Gott ist so ein komischer Kauz in aller Liebe. Er sagt, ich will Gewinn haben von deinem Leben. 1 Pfund oder 2 Pfunde oder 3 Pfunde, wie viel? Verstehst du? Was hast du gewonnen, dazu gewonnen? Und nur dann, wenn wir richtig leben und für den Herrn bewusst arbeiten, werden wir Gewinn haben. Unser Leben soll Gott geweiht haben. Das ist der wahre Zweck unseres Lebens. Ja, Herr, ich habe dir gedient. Ich habe noch 1 Pfund dazu gewonnen und noch 2 Pfunde dazu gewonnen und ich habe noch 3 Pfunde gewonnen, dazu gewonnen. Wir müssen dazu gewinnen, die Güte des Herrn, die Absicht in Gottes. Das ist unsere höhere Bestimmung. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Ich habe das Werk vollendet. Ja, und wir sind hier, um unser Leben zu vollenden. Nicht mehr sagen, ich habe gekämpft. Ich habe gearbeitet. Da ist ein Dritter irgendwo in Palästina gewesen und der kommt zerbeult, verstaubt und verschwitzt nach Hause. Dann sagt sein Herr, ja, wo warst du, mein Knecht? Dann sagt er, ja, ich habe im Süden gekämpft. Oh, da habe ich mein Bestes gegeben. Aber dann sagt der Knecht, der Herr und sagt, ja, aber im Süden habe ich keine Feinde. Und dann sagt er, ja, aber jetzt hast du welche. Ja, wir machen dem Teufel leisten oder dich, ja, wir dienen dem Teufel mehr als wir denken und wir ziehen Gott da in Probleme hinein, weil wir an der falschen Stelle kämpfen. Leb ein geweihtes Leben, kämpfe an der richtigen Stelle. Gib deinem Leben eine höhere Dimension. Lebe für den Höchsten. Für den König aller Könige, für den Herrn aller Herren. Lebe ein gottgeweihtes Leben und dieses gottgeweihte Leben besteht aus Reinheit. Ein paar Sachen will ich schnell noch streifen. Besteht aus Reinheit, aus Arbeit, aus Achtung vor dem Körper und aus Dienen und Redlichkeit. Nur ein paar Sachen, nicht viel, könnte noch mehr sagen, aber da würde ich bis morgen früh predigen. Und Jesus macht uns vor, was ein gottgeweihtes Leben ist. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist, im Haus Gottes, ja, im Willen Gottes. Und er geht mit nach Hause und dient dem Vater Josef. Er hat uns ein reines Leben vorgelebt, ein sündloses Leben. Ein Leben voller Liebe. Ja, er erfüllte alle Gebote und Verordnungen Gottes. Schau den Herrn Jesus, das ist ein hingegebenes Leben. Jesus ließ sich taufen, obwohl er sich nicht taufen lassen musste. Er war der Sohn Gottes, verstehst du? Er musste nicht da sich der Welt und der Sünde gleichstellen. Aber er sagt, um alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen, lass ich mich taufen. Weißt du, wir müssen lernen, das hingegebene Leben zu leben, indem wir auch manchmal Dinge tun, die gar nicht nötig sind. Ja, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu dem und jenem. Ja, vor Gott zu erfüllen, das ist unsere Weihe. Ich erfülle das, was der liebe Gott will. Wer heute gottgeweiht leben will, der muss seine Sturheit, seine Auflehnung und seine Ausflüchte aufgeben und sich dem Wort Gottes fügen. ja, sich berichtigen, korrigieren lassen, auch das gehört, dass ich mir was sagen lasse, dass ich nicht irgendwie irgendwelche Ausflüchte suche. Ich muss annehmen, was der Herr von uns fordert. Und nur dann passieren Zeichen und Wunder in unserem Leben, wenn wir anfangen, das zu tun, was der liebe Gott will, dass wir tun. Ablegen, ja, das ist das Nächste, was der liebe Gott will. Der Heilige Geist sagt uns, was ihm nicht gefällt. Und wir sollen sich vom Heiligen Geist leiten lassen. In seinem Lichte sollen wir wandeln. Ein gottgeweihtes Leben ist ein arbeitsreiches Leben. Gott segnet keine Faulenzer. Keine, die nur ja, schnorren und rumgehen durch die Gegend. Ein arbeitsreiches Leben. Gott hat die Arbeit eingesetzt. Ja, Gott hat die Arbeit erfunden. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. So steht es mehrfach in der Bibel, vor allem beim Apostel Paulus. Unsere Arbeit verherrlicht und preist Gott. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden Gott preisen und loben. Warum so viele Gott verfluchen und verwünschen und mit Gott nichts zu tun haben wollen, ist, weil sie nicht die Werke Gottes in unserem Leben sehen. Matthäus Kapitel 5, Vers 16 heißt es, lasst eure Lichter leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Lasst sie deine Werke sehen, ja, wie du dein Brot brichst mit den Hungernden. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 12, da heißt es, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit alle, die euch als Übeltäter verleumden, Tibet, Brüder, Tibet, Schwestern, was weiß ich, wie sie dich beschimpfen, euch verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung, wenn es Probleme gibt. Ja, jede ehrliche Arbeit ist heilig, erreicht den Himmel. Durch Arbeit erhalten und bereichern wir das Leben. Das ist so wichtig. Werde ein Arbeiter Gottes, verstehst du, ein Diener des Herrn. Die Arbeit versetzt uns in der Lage, Enttäuschungen und Tragödien in unserem sterblichen Dasein zu überwinden und überstehen. Schwere, verdiente Errungenschaften hast du, wenn du durchgekämpft und gearbeitet hast. Das gibt dir nachher am Schluss ein Selbstwertgefühl. Als wenn du schon im Himmel wärst, verstehst du, das habe ich mit Gottes Hilfe geschafft. Arbeit formt und verfeinert unseren Charakter. Ja. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bringt Schönheit hervor und ist ein Mittel, mit dem wir einander und Gott dienen können. Arbeit. Aber die meisten drücken sich. In Amerika gibt es Gemeinden und manchmal denke ich, das sollte man in Deutschland auch einführen, da die Gemeinde will nichts tun für den lieben Gott. Da bestellt man Fensterputzfirma, da bestellt man Handwerker in Amerika. Weißt du, in der Gemeinde gibt es die Handwerker, aber die wollen lieber Gottes Wort hören, verstehst du? Die Bibel sagt, wir alle Täter des Wortes Gottes. Und dann muss man nicht die Welt beauftragen und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Aber das ist leider so in der Christenheit geworden. Lauheit, Trägheit, Oberflächlichkeit. Wer sein Leben Gott geweiht hat, achtet auf seinen Körper. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, Geschwister, in aller Liebe. Wer den Leib verdirbt, sagt Gott einmal, und den Tempel verdirbt, den wird auch Gott verderben. Weißt du, so viele Menschen verderben, vor allem auch Christen, die verderben ihr Leben durch Rauchen, Alkohol, Drogen, Stress, Überforderung, falsche Ernährung, falsche Lebensweise. Da wird der Körper verdorben und dann wundert sich, oh, warum heilt mich der liebe Gott nicht? Gibt's noch viel zu sagen, ich habe die Zeit nicht und ich nehme auch die Zeit hier nicht. Den wird auch Gott verderben. Weißt du, wir sollen nicht saufen und fressen. Wir sollen essen und trinken, steht in der Bibel. Und lasst uns fröhlich sein und mit Dankbarkeit die Sachen zu uns nehmen. In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist, haben die Griechen gesagt. Sollte auch in der Bibel stehen. Ich würde sofort plädieren, dass es in der Bibel auch aufgenommen wird. In dieser gefallenen Welt, ja, ist das Leben manchmal schwer und schmerzlich. Manchmal ist der Körper missbildet, verletzt oder kaum lebensfähig. Aber lebt das Leben, das Gott dir gegeben hat. Und in jedem Körper wohnt der Heilige Geist, wenn du Jesus aufgenommen hast. Ja, lang oder kurz, deine Seele kann ohne deinen Körper nicht existieren. Deshalb, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dir geht es so äußerlich, wie es deiner Seele geht, schreibt der Apostel Johannes. Ja, unser Körper wird überkleidet werden, aber ein verderbter Körper wird nicht überkleidet werden. Da kannst du glauben, was du willst. Ja, wer das weiß und bewusst seinen Körper richtig führt und leitet und gestaltet und so weiter. So viele Menschen haben ihren Körper missbildet, was auch immer ist, durch Tätowierung, durch Drogen, durch vieles andere mehr. Oder in der Bibel heißt es, befleckt euch nicht mit Unzucht, Ehebruch, Unbeständigkeit und Saufen und Fressen. Unser Körper wird besudelt mit, ja, unnormalem Leben. Wir sollen normal leben. Und Gott hat den Körper gegeben zu einem normalen Leben. Unser Körper ist das Werkzeug unseres Geistes. Und es ist absolut notwendig, dass wir darauf achten, dass mein Werkzeug, dass meine Säge, dass mein Axt richtig scharf ist. Und so gut wir können, sollen wir das Gott weihen, Herr, nimm meinen Leib hin, nimm meine Seele hin. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, halte ich fest, ja, wir sollen unser Leib Gott als ein lebendiges Opfer begeben, indem wir Witwen und Waisen besuchen, den Armen dienen. Wer sein Leben Gott weiht, lebt redlich, ja, sorgt für seine Familie, sorgt für seine Firma, sorgt für seine Gemeinde, sorgt für das Wohlergehen anderer Menschen. In meiner Bibel heißt es einmal, such der Stadt Bestes. Du solltest anfangen, für Berlin das Beste zu suchen, für Deutschland das Beste zu suchen, für Europa das Beste zu suchen. Ja, vielleicht musst du in die Politik gehen eines Tages, um das Beste zu suchen. Ja, vermeidet unnötige Konflikte. Also lebe redlich, lebe nicht auf Kosten anderer, nütz andere nicht aus und so weiter. Und geh sorgfältig mit deinem Geld um, denn auch das ist eine Gabe Gottes. Wer ein gottgeweihtes Leben lebt, der übervorteilt andere Menschen nicht, der zieht er nicht über den Tisch. Ein redlicher Mensch lebt Gott verantwortlich. Ich muss vor Gott stehen eines Tages und Antwort geben auf alle Fragen. Wer sein Leben Gott weiht, der sucht nicht seinen Vorteil, sondern wie in Matthäus Kapitel 5, Vers 39 heißt, der sucht, was dem anderen dient. Und wenn du auf eine Wange was kriegst, dann biet auch die andere noch an. Ja, oder das Hemd und die Hose, verstehst du, was weiß ich. Jesus sagt, lass los, bind dich nicht an diesen irdischen Sachen. Ein gottgeweihtes Leben ist ein wunderbares Leben. Da hast du Kraft und Ruhe und Frieden. Och, ich bin so glücklich. Weißt, ich warte auf den Herrn. Du bist dann so wie ein Baum gepflanzt am Wasser und du trägst deine Frucht und zu deiner Zeit und diese Frucht bleibt bestehen, steht im Wort Gottes. Ein gottgeweihtes Leben hat Einfluss auf deine Umgebung. Die Leute sehen, Mensch, wie der lebt, ja, wie der sich verändert hat, was mit ihm passiert ist. Gott kann durch unsere Hingabe kraftvoll durch unser Leben sich offenbaren. Durch unsere Hingabe. Ja, der lebt wie ein Heiliger. Und wir sollen alle Heilige sein, von Gott Geliebte. Gib dich mit lauen und trägen Leuten nicht ab. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Ganz einfach. Und die Bibel sagt weiter, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer viel investiert und gibt, der wird auch reichlich ernten. Mach keine halben Sachen. Das ist, was die Bibel sagt, verstehst du? Entweder bist du heiß oder kalt, aber nicht so lau, so halbe Sache. Seid brennend im Geist. Und was du tust, das tu mit Begeisterung. In einem Lied, und ein Lied möchte ich vortragen, weißt du, das singen wir, das haben früher gesungen, heute singt man keine Lieder mehr, nur höchstens Chorusse. Und da heißt es, gib mir ein Herz zu deinem Preis, ein Herz befreit von Sünd, dass ich ganz sicher bin und weiß, ich bin ein Gotteskind. Gib mir ein Herz, wie Jesu Herz war. Gib mir ein Herz wie deins, voll heiligstem Triebe, voller Glauben und Liebe. Gib mir ein Herz wie deins, ein wahres Herz und ein treues Herz, das glaubt und hofft und liebt, das Mitleid fühlt in anderer Schmerz, im Dienen gern sich übt. Gib mir ein Herz. Ja, so betet der unbekannte Liederdichter. Er versucht herauszufinden, wer das geschrieben hat. Ein Herz erneuert ganz und ganz im Sinn und Tat und Wort. Ein Herz wie deins, wo Jesus war. Du, unser Held, unser Hort und Heil. Gib mir ein Herz wie deins. Ja, gib mir ein solches Herz wie deins, Herr Jesus. Um dieses bitte ich auch jetzt in diesem Augenblick. Herr Jesus, ja, du weißt, dass wir das nicht alles schaffen von uns. Dein Heiliger Geist muss es in uns das Wollen und das Vollbringen schenken, dass wir ein hingegebenes Leben leben und ein ungeteiltes Herz, ein gottgeweihtes Herz. Gib uns dieses heute, lieber Heiland. Danke, dass du es tun wirst. Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir singen, oder?